Was für ein Erlebnis, liebe Gemeinde. Ob den Jüngern klar war, als sie da den Berg hinaufgestiegen sind, von dem wir gerade gehört haben, was sie dort erwartet. Was erwartet man, wenn man auf einen Berg steigt? Man erwartet vielleicht eine schöne Aussicht, einen Weitblick, dass man mehr sieht als von unten, eine andere Perspektive. Und dann bekommen die drei Jünger etwas gezeigt, das noch viel weiter reicht. Auf einmal wird Jesus in ein helles Licht gehüllt und plötzlich sind da Mose und Elia, Menschen, von denen die Jünger zwar einiges gelesen haben, die sie durch die Heiligen Schriften auch gekannt haben, aber nicht persönlich, denn die haben ja schon lange vor ihnen gelebt. Denen begegnen sie jetzt. Mich erinnert diese Szene ein bisschen an das, wenn Menschen erzählen, dass sie über den Tod hinaus geblickt haben. Es gibt ja immer wieder Menschen, die Nahtoderlebnisse berichten und da gibt es ganz ähnliche Dinge wie jetzt in dieser Geschichte. Da wird auch oft von einem Licht gesprochen, ein warmes, wohliges, angstfreies Gefühl und gleichzeitig auch, dass man andere Menschen begegnet, denen man vielleicht vorher mal begegnet ist oder die vielleicht schon lang vor einem gegangen sind. Auch von einem neuen Blickwinkel, dass man sich selber aus einer anderen Perspektive sieht. Manche haben wohl auch einen Rückblick auf ihr eigenes Leben damit erlebt. Das, was die Jünger auf dem Berg erleben, das geht in eine ähnliche Richtung. Es ist eben mehr als nur ein spannender Ausblick von dem Berg übers Mittelmeer, wie man vielleicht erwarten könnte, wenn man dort in Israel auf den Berg steigt. Sie sehen mehr. Und wenn sie tatsächlich die Gelegenheit bekommen hätten, mit Elia und Mose noch ein bisschen da oben zu sitzen und sich erzählen zu lassen von den beiden, dann wäre das sicher ein spannendes Gespräch gewesen. Denn der Mose, der hätte ihnen wahrscheinlich ein bisschen weiterhelfen können in dem, dass sie verstehen, was sie da gerade erleben. Denn von dem kann man nämlich was Ähnliches lesen. Das ist unser Predigttext heute. Unser Predigttext erzählt von Mose, der auf einen Berg steigt. Und von einer Aussicht, die er dort bekommt. Es ist für ihn ein Grab mit Aussicht, denn wir lesen heute die Erzählung, wo berichtet wird, wie Mose stirbt. In 5. Mose 34 steht es in den ersten 8 Versen. Da steht, Mose verließ die Steppe Moabs, also Moab war auf der Ostseite des Jordans, noch im fremden Land. Er verließ die Steppe Moabs und stieg hinauf auf den Berg Nebo. Das ist der Gipfel des Pisgah gegenüber von Jericho. Dort zeigte der Herr Mose das ganze Land, von Gilead bis Dan, das ganze Gebiet von Naphtali, das Gebiet von Ephraim und Manasse, das ganze Gebiet von Juda bis zum Meer im Westen, die Wüste im Süden, das Gebiet am Jordan entlang, von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Danach sagte der Herr zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Ich habe geschworen, es deinen Nachkommen zu geben. Du, Mose, hast das Land zwar sehen dürfen, aber hineinkommen wirst du nicht. Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab. So hatte es der Herr bestimmt. Er begrub ihn auch im Lande Moab, in einem Tal gegenüber von Bet-Pegor. Bis heute ist die Lage seines Grabes unbekannt. Als Mose starb, war er 120 Jahre alt. Seine Augen waren nicht schwach geworden, seine Lebenskraft war nicht gewichen. 30 Tage lang weinten die Israeliten um Mose dort in der Steppe Moabs. Danach war die Zeit des Weinens und der Trauer vorbei. Ich finde es schon eine bezeichnende Geschichte, liebe Gemeinde. Es ist für mich schon besonders, dass Mose die letzte Zeit seines Lebens mit Gott allein verbringt. Das Volk bleibt zurück. Er geht allein auf den Berg Nebo. Vielleicht haben einige das von Ihnen in diesem Jahr ganz ähnlich erfahren, wenn man miterlebt hat, wie Angehörige gestorben sind. Da gibt es immer wieder auch diese Momente, dass man den Eindruck hat, sie suchen sich ganz bewusst diesen Moment aus, wo man allein ist, um die Augen zuzumachen. Kommt ganz häufig vor. Und in der Corona-Zeit war es natürlich so, dass manche das auch unfreiwillig erleben mussten, dass man allein blieb, weil man nicht besucht werden durfte, dass man auch allein gestorben ist. So war es bei Mose auf dem Berg auch. Am Ende war er allein, aber nicht ganz allein, nämlich er war allein mit Gott. Und so sitzt er auf diesem Berg und schaut zusammen mit Gott auf alles das, was er da um sich sieht, auf den Ausblick, den er da bekommt. Es ist vor dem Sterben nicht entscheidend, was man dabei hat. Auch auf dem Berg ist nicht entscheidend, was Mose mit dabei hat oder in welcher Verfassung man ist, sondern es ist entscheidend, was man sieht. Und ich möchte den Blick von Mose, der uns hier in diesem Text gegeben wird, ein klein bisschen mitgehen und nochmal schweifen lassen. Der Blick schweift in diesem Text so schön und in drei Blickrichtungen wird dann nämlich auch für uns ganz wertvoll, was wir da gelesen haben. Es gibt zum einen den Blick, der ihm zeigt, was dahinter ihm liegt. Der Mose schaut an dieser Stelle auf ein langes und auch ein sehr turbulentes Leben zurück. Es steht nicht umsonst da diese Angabe, dass er 120 Jahre alt war. Im Alten Testament muss man bei Zahlen immer auch Bedeutungen mit überlegen, weil das oft auch eine Bedeutung hat, dass wenn die Zahlen erwähnt werden, hat es mehr als nur eine Information. Es geht meistens auch um eine symbolische Bedeutung, die da noch mit drin steckt. Und so kann man das Leben von Mose einteilen in 3 mal 40 Jahre. Es wird sogar in der Bibel selber so gemacht. Zuerst war er 40 Jahre als Prinz am Hof des Pharao in Ägypten, wo er erlebt, was andere alles für ihn tun, wie man versorgt wird. Aber wie er irgendwann auch gemerkt hat, was nicht gut läuft in diesem Land, wie er gespürt hat, wo da Ungerechtigkeit ist und er sich auch hat hinreißen lassen, einen Ägypter sogar umzubringen. Das war der Beginn von einem Wendepunkt in seinem Leben. Man kann in Apostelgeschichte 7, da können Sie das nachlesen, wenn Sie wollen, da wird beschrieben, dass er zu der Zeit von diesem Wendepunkt 40 Jahre alt war. Und dann musste er nämlich fliehen nach diesem Mord an dem Ägypter. Er musste ins Ausland, ins Land Midian, ist ein Schafhirte gewesen, 40 Jahre. Er hat dort zum Glück in Zipporah eine tolle Frau gefunden und einen sehr weisen Schwiegervater Jitro, von dem die Bibel nur ein bisschen berichtet. Er hat in dieser Zeit gelernt, was er selber tun kann und was er selber tun muss, wie man Leben gestaltet. Und dann, so schreibt in Apostelgeschichte 7, heißt es dann wieder, als 40 Jahre verflossen waren, da begegnet ihm Gott persönlich und beruft ihn, dass er das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten herausführen soll. Auf eine lange Wüstenreise, die wiederum 40 Jahre dauert. Dort hat er erlebt, was Gott tun kann, wie Gott ihn führt. 3 große Lebensabschnitte entdeckt er, wenn er auf sein Leben zurückblickt, dieser Mose. Ganz unterschiedliche Lebensabschnitte, schon eine ganz schön beeindruckende Lebensgeschichte, wie ein einziges Leben voller unterschiedlicher Erfahrungen sein kann. Auch voller unterschiedlicher Herausforderungen, voller unterschiedlicher Wegbegleiter, mit Wirren und Wendungen und doch aber auch mit Dingen, die sich durchziehen. Und ich überlege mir, wie der Mose wohl vom Berg Nebo auf sein Leben zurückblickt. Macht ihn das stolz oder macht es ihn dankbar? Was löst so ein Rückblick auf das Leben aus? Ich bin sicher, dass der Mose auf jeden Fall erkannt hat, dass Gott von Anfang an bis zum Ende in seinem Leben mit ihm dabei war. Auch in den Momenten, in denen er vielleicht noch gar nicht von ihm wusste oder in denen er auch vielleicht verzweifelt nach ihm gerufen hat, in denen er nicht mehr drüber sehen konnte, wie er das schaffen soll. Überall war Gott bei ihm. Das kann man sehen, wenn man auf ein Leben zurückblickt. Und so haben wir es dieses Jahr ja auch gemacht. Wir haben zurückgeblickt auf das Leben derer, die gestorben sind. Wir haben uns erinnert und neben dem, was in dem Leben an Aufgaben oder an faszinierenden Erlebnissen prägend war, können wir vom Ende des Lebens her auch sehen und entdecken, wie Gott mitgegangen ist. In allem. Ich finde, der Søren Kierkegaard hat mit seinem berühmten Satz schon recht, der sinngemäß lautet, man muss das Leben vorwärts leben, aber man kann es nur rückwärts verstehen. Manchmal ist es gut, zurückzublicken. Und wenn ein Leben zu Ende geht, dann tut man das. Und dann versteht man manches anders. Man sieht manches anders. Man bekommt einen anderen Blick auf das Leben. Das wünsche ich eigentlich uns allen, wenn wir auf unser Leben zurückblicken. Wenn wir vielleicht so ein bisschen wie Mose im Gespräch mit Gott sind über unser Leben, dann wünsche ich uns, dass wir ihn auch in unserem Leben entdecken. Nicht nur in dem, was wir geleistet haben, was wir geschafft haben, nicht nur in den großen Erfolgen unseres Lebens und auch nicht nur in den großen Herausforderungen. Ich wünsche uns, dass wir übers Ganze gesehen erkennen können, dass Gott mit dabei war, dass er uns geführt und begleitet hat, dass er uns manchmal auch bewahrt hat, dass er uns bewusst in Aufgaben gestellt hat. Dazu ist ein Rückblick manchmal gut. Und manchmal entdeckt man da Gott nochmal ganz anders als im Leben selber. Man kann womöglich erkennen, dass Gott mehr da war, als man vermutet hat. Man kann vielleicht erkennen, dass er anders da war, als man ihn erwartet hat. Man kann sehen, Gott hat mir nicht alles erspart. Er hat mir nicht alles Schwierige vorab aus dem Weg geräumt. Er hat mir auch nicht alle Entscheidungen abgenommen. Er hat mir mein Leben selber gestalten lassen und doch war er bei allem mit dabei. Auch wenn nicht alles so gekommen ist, wie ich mir das selber vielleicht gedacht oder gewünscht hätte. Und das ist ein zweiter Blick, den der Mose auf seinem Berg auch hat. Er blickt nämlich nicht nur zurück auf das, was hinter ihm liegt, sondern er blickt auch voraus. Er blickt auf das, was vor ihm liegt, dieses Land, das da vor ihm liegt. Und das ist etwas, das ihm unerreicht bleiben wird. Auch das ist ein ganz interessanter Blick im Sterben von Mose. Das Land der Verheißung, das da vor ihm liegt, das war das Ziel der ganzen Reise, die er mit dem Volk durch die Wüste gemacht hat. Es war sein Antrieb auch durch die schwierigen Zeiten weiterzugehen, auf Gott weiter zu vertrauen, weil er diese Verheißung hatte. Das hat ihm Kraft gegeben, durchzuhalten, und genau das bleibt ihm jetzt letztlich verwehrt. Er selber darf nicht in dieses Land hineinziehen. Er stirbt kurz vor den Toren dessen, was Gott schon seinen Vorfahren Abraham, Isaak, Jakob als Verheißung gegeben hat. Allerdings darf er es noch sehen. Den Blick darauf bekommt er. Und vom Berg Nebo, das ist ein Bild vom Berg Nebo, das ich Ihnen da eingeblendet habe. An einem schönen Tag kann man da wirklich weit blicken. Berg Nebo ist ungefähr 800 Meter hoch und man sieht vor allem auf das Tal, wo das Tote Meer liegt, sehr gut, weil das natürlich, das liegt unter dem Meeresspiegel. Das heißt, man ist noch höher als 800 Meter über diesem Toten Meer. Und so wie es in dem Bibeltext beschrieben wird, das so ein, wo die ganzen Stämme aufgezählt werden, ist so ein Rundumblick von Nord nach Süd. Das sieht man von dem Berg Nebo. Ein hübscher Weitblick, vielleicht noch hübscher, wie wenn man am Alp drauf steht und so ein bisschen in die Ferne blickt, oder ähnlich hübsch wahrscheinlich. Man sieht die vielen Gebiete, die da vor einem liegen. Es ist für Mose einerseits ein schöner Blick, dass er das sehen darf, dieses verheißene Land, dass er ankommen darf in dem Land, das er noch nicht kannte, von dem er nur gehört hat. Und gleichzeitig ist für ihn auch ein Stück weit ein schwerer Blick, weil es eben etwas ist, das er nicht selber miterleben darf. Und das darf er deshalb nicht miterleben, weil er selber nicht fehlerfrei war. Er darf nämlich deshalb in dieses Land nicht mit hineinziehen, weil er einmal Gott den Gehorsam und die alleinige Ehre verweigert hat. Und deshalb ist dieser Blick auf das unerreichte Land für Mose auch ein Blick auf seine Fehler und auf das, was er falsch gemacht hat, auf seine Schuld. Das ist ein schwerer Blick und trotzdem gehört er zum Sterben Moses mit dazu. Wenn wir an die Menschen denken, deren Namen wir verlesen haben, dann fällt uns da vielleicht auch manches dazu ein, was uns durch ihr Sterben verwehrt geblieben ist. Auch manches, was unerreicht geblieben ist, was unerfüllt bleibt. Da denkt man vielleicht an die Pläne, die man noch gemeinsam gehabt hat. Vielleicht Träume von einer gemeinsamen Zukunft, Erlebnisse, die ausstehen und die man gern miteinander erlebt hätte. Wir müssen im Trauern, so ähnlich wie der Mose, auch dem ins Auge sehen, was nicht mehr geht, was uns verwehrt bleibt. Das macht das Abschiednehmen schwer, aber es gehört auch zum Abschiednehmen mit dazu. Und es ist auch in unserem Leben selber nicht einfach, wenn man an solche Punkte kommt, wo einem bewusst wird, dass man manches nicht mehr erleben wird, dass mancher Traum vielleicht ein Traum bleibt, dass manche Hoffnung sich zerschlägt. Es geht uns auch so in unserem Leben, in unserem irdischen Leben bleibt uns manches verwehrt. Und jetzt denke ich mir, wie hat Mose auf dieses Unerfüllte geblickt? Was hat es in ihm ausgelöst? Ich glaube nicht, dass er verzweifelt war beim Blick auf dieses verheißene Land. Sein Lebenswerk ist ein Stück weit unvollendet geblieben. So kann man es vielleicht schon sagen. Und trotzdem ist er nicht gescheitert. Wenn man heute ein Leben mit den heutigen Maßstäben betrachtet, dann reden wir oft von gescheiterten Existenzen oder davon, wenn das Unvollendete dafür sorgt, dass ein Leben nicht gelungen ist oder nicht vollständig gelungen wird. Da bewertet man so schnell. Moses Leben war ein Stück weit unvollkommen, weil er nicht letztlich in diesem Land angekommen ist und trotzdem war es ein gelungenes Leben. Man hat damals schon das Leben nicht so individualistisch angesehen, wie wir es heute oft tun. Man hat mehr das große Ganze, auch die Zusammenhänge mit in den Blick genommen. Und ich bin sicher, dass es Mose ein Trost gewesen ist, dass Gott beim Blick auf dieses unerreichte Land ihm auch diese Verheißung nochmal vor Augen führt. Eine Verheißung, die er schon seinen Vorfahren gegeben hat und die Verheißung, die auch für seine Nachfahren gelten wird. Dass er sehen darf, das, was vor ihm liegt, das dürfen andere nach ihm erleben. Das ist vielleicht anders, als wenn wir heute nur mit Angst und Sorge auf das blicken, was für die nach uns der Lebensraum sein wird. Ich finde, das ist ganz anders. Heute bestimmt uns die Sorge, was hinterlässt man denen, die nach uns sind. Ist das nicht einfach nur alles schwierig und schwer? Mose bekommt diese Verheißung. Er bekommt vor seinem Tod gezeigt, dass es auch ohne ihn gut weitergehen wird, weil Gott mit seinen Nachkommen weitergehen wird. Dass die Verheißung auch nach ihm Bestand haben wird. Und das hoffe ich, dass uns das nicht abhanden kommt in unserer Zeit. Dass wir uns nicht den Blick zu sehr versteifen auf das, was nicht mehr geht oder auch was nicht mehr gegangen ist, jetzt mit den Menschen, an die wir heute denken, sondern dass wir auch das sehen, wie Gottes Geschichte weitergeht. Auch mit anderen nach einem. Die, die nach einem in die Fußstapfen treten und die das weiterführen, was man selber mit dem Sterben loslassen muss. Die auch von Gott begleitet werden. Auch wenn es nicht leichte Wege sind, trotzdem kann man gewiss sein, Gott wird diese Wege mitgehen. Diese Verheißung ist ganz wertvoll im Abschied nehmen, ganz besonders im Blick auf das, was unerreicht bleibt. Und das wünsche ich uns auch als Trauernde, diesen weiten Blick über das Leben der Verstorbenen und über auch das Unerfüllte hinaus, denn das bewahrt uns davor, mit Gott zu hadern oder ihm Vorwürfe zu machen, ihm das vorzuhalten, was noch hätte sein können. Der Mose hätte betteln können auf diesem Berg Nebo, dass er wenigstens in diesem Land beigesetzt wird, wenn er schon nicht mit reingehen darf. Das wäre verständlich gewesen und es wäre auch üblich gewesen damals, denn er stirbt ja im Land Moab, im Land der Fremde. Und damals hat man öfters, wie beim Jakob zum Beispiel, schon dafür gesorgt, dass auch von den wichtigen Verstorbenen, von den Anführern, die Gebeine dann mitgenommen werden und wenigstens in dem verheißenen Land dann bestattet werden. Hätte er erbitten können von Gott. Nicht mal das wird ihm geschenkt, nicht mal die Gebeine kommen in Kanaan an, er wird nämlich in Moab bestattet. Und trotzdem ist er in gewisser Weise angekommen. Womöglich ist gerade dieser Blick auf das verheißene Land von der anderen Seite des Jordans hilfreich, denn Mose weiß, er wird in gewisser Weise auch über den Jordan gehen, bloß nicht über den Fluss, so wie die anderen, nicht in das Land, das hier üppig und grün vor ihm liegt, sondern er geht in ein ganz anderes verheißenes Land. Er findet seine Heimat auch, aber nicht im Erreichen des Zieles Kanaan. Ganz anders als erwartet kommt er in seiner Heimat an. Und das ist der dritte Blick, den wir im Abschied nehmen haben dürfen. Die Heimat, die liegt nicht in unserem Leben hier und auch nicht in dieser Welt hier. Unsere Heimat, die liegt, wenn wir weiter darüber hinaus sehen, in der Ewigkeit bei Gott. Das ist gerade, wenn wir uns mit dem Sterben und Abschied nehmen befassen, ganz wichtig, diese Perspektive zu haben. Der Blick geht nicht nur zurück und auch nicht nur auf das, was unerreicht geblieben ist, sondern wir haben Gräber mit Aussicht, mit einem Weitblick, weil wir über das Irdische hinaus, über diese Welt hinausblicken dürfen, dort, wo unsere Heimat ist, in der Ewigkeit. Das ist das, was auch Nahtoderfahrungen so faszinierend macht. Also selbst wenn man irgendwie, man forscht ja da auch, was das auslöst oder wie man das erklären kann, und selbst wenn man Erklärungen dafür finden könnte, neurologische oder psychologische, trotzdem haben diese Erlebnisse eine Kraft, die Menschen komplett verändern kann, weil sie einen Blick bekommen, der über das hinausgeht, was sie eigentlich vorher gesehen haben oder vorher verstanden haben. Ihr Horizont wird erweitert und genau das ist wichtig. Das ist das, was auch die drei Jünger auf diesem Berg erleben, als Jesus auf einmal im Licht der Ewigkeit erstrahlt und als auf einmal Mose und Elia mit ihm dort sind, als Gottes Stimme sagt, hört auf diesen Sohn, auf diesen meinen Sohn, hört auf ihn. Denn wenn man auf ihn hört, dann bekommt man diesen Blick über das Irdische hinaus. Gott selber weist uns darauf hin und sagt uns, wo wir diesen Blick finden, nämlich in Jesus Christus. In ihm kann man sehen, dass es mehr gibt, als das, was wir nur hier erfahren. Und das sieht man in der ganzen Existenz Jesu. Für manche sind dazu seine Worte wichtig, ja? Die Bilder, die er verwendet, die Reden, die er hält, mit denen er von der Ewigkeit erzählt. Da kann man auch etwas davon erfahren, wie Ewigkeit ist. Für andere sind seine Wunder wichtig, weil man darin spürt, dass es mehr gibt, als wir sehen und denken können. Für wieder andere ist wichtig, was für eine Tradition seit Jesus entstanden ist, ja? Dass Jesus die Welt verändert hat, und wie er die Welt verändert hat. Und für manche ist vielleicht auch gerade das Rätselhafte und Unerklärliche an Jesus ein Hinweis darauf, auch das, was einen ins Nachdenken bringt, vielleicht sogar das Verstörende, warum Gott seinen Sohn in den Tod gibt, das uns zeigt, es gibt noch mehr. Auf ganz vielfältige Weise kann Jesus uns das zeigen. Und auch für dich ist was mit dabei, wie Jesus dir diesen Blick über die Dinge dieser Welt hinausgeben kann. Kann man sich ja mal fragen, was fasziniert mich an Jesus Christus oder wo erfahre ich in ihm, dass das mehr gibt als nur dieses Leben hier und diese Welt hier. Für Mose war es auf seinem Gipfel, als er mit Gott dort zusammensitzt, die Gewissheit, dass Gott sein Volk auch weiterführen wird, dass die Verheißung weitergeht, dass er auch den Messias senden wird eines Tages und dass er, Mose, jetzt gehen kann, dass er heimgehen kann, nicht hinüber in das Land Kanaan, sondern in die ewige Heimat. Und dann steht da in unserem Predigtext ein Vers, der ist ganz interessant. Da steht nämlich dann, er stirbt, so wie Gott das bestimmt hat. Und dann steht da, er begrub ihn auch im Land Moab. Man kann das auch übersetzen, man begrub ihn im Land Moab. Aber der Text bleibt hier ganz bewusst offen. Und er sagt uns ja dann auch, da keiner weiß von dem Grab, wo Mose bestattet ist. Und damit gibt er uns ganz bewusst auch dieses Bild mit, dass Gott selber den Mose bestattet hat. Und es wird auch passen, wenn man so das Mose-Buch liest, dass Gott ganz am Ende der 5 Bücher Mose, das ist das letzte Kapitel, dass er dann nochmal wie ganz am Anfang im ersten Kapitel von den 5 Büchern Mose, von der Tora, sich die Hände schmutzig macht. So wie er Adam aus der Erde geschaffen hat, so legt er Mose in die Erde zurück. Ich finde, da drin steckt was ganz, ja, fast schon Liebevolles drin. Gott nimmt den Leib Mose und legt ihn ins Grab. Er beerdigt ihn, als er gestorben ist. Er kümmert sich darum, was mit dem Leichnam geschieht. Das muss nicht das Volk Israel machen. Die trauern für sich. Die trauern und überlassen den Mose in Gottes Hand. Die lassen ihn gehen. Die klammern sich nicht an das, was von ihm bleibt. Sie klammern sich vielmehr aneinander. Gemeinsam trauern sie 30 Tage lang. Sie nehmen sich Zeit zum Trauern. Und das ist auch was Wichtiges, glaube ich, dass Trauern Zeit bekommt, dass man da auch eine Weile mal verharren darf. Ja, so wie das Volk Israel dann eben auch da verharrt ist und nicht gleich weitergegangen ist ins Land Kanaan, sondern dass man sich die Zeit gibt und auch mal stillsteht. Und auch Weinen braucht Zeit und Raum. Davon redet ja unser Predigtext vom Weinen. Wenn man kann, auch gemeinsam weinen. Und dann steht am Ende unseres Textes aber dieser eine Satz. Danach war die Zeit des Weinens und der Trauer vorbei. Auch das ist nicht unwichtig. Trauern und Weinen geht auch vorbei. Und auch das dürfen wir heute hören. Auch wenn die Zeit vorbei ist, und wenn es wieder zurückgeht in den Alltag irgendwann, dann bleiben wir nicht allein. Das wird das Volk Israel erleben, dass Gott weiter mit ihnen mitgeht. Auch wenn sie in das Land Kanaan ziehen, wird er an ihrer Seite sein und danach auch weiter. Und das ist auch das, was die drei Jünger erleben, die mit Jesus auf diesem Berg sind. Nachdem Gott gesprochen hat, sind nämlich das helle Licht wieder weg und Mose ist weg und Elia ist weg. Aber Jesus bleibt da. Er ist nicht weg. Er geht mit ihnen den Weg zurück, als sie wieder runtersteigen vom Berg, zurück in ihren Alltag, in alles das, was auf sie zukommen wird. Da dürfen sie Jesus Christus mitnehmen. Auch in ihre Fragen, die sie ihm stellen. Und das ist ja bei der Markus-Version von dieser Geschichte ganz interessant, dass sie da auf dem Rückweg schon fragen, sag mal Jesus, was ist das für eine Auferstehung, von der du da redest? Das können sie doch gar nicht verstehen, obwohl sie gerade Mose und Elia begegnet sind. Fragen sie sich, wie soll das gehen mit dieser Auferstehung? Und sie unterhalten sich mit Jesus drüber. Ist doch interessant, finde ich. Und schön, dass Jesus diesen Weg mitgeht. Und das wünsche ich Ihnen auch. Nehmen Sie das mit, wenn Sie in Ihren Alltag, in Ihr Leben zurückkehren, diese Botschaft vom Ewigkeitssonntag, von der Heimat bei Gott, zu der wir auferstehen werden. Und wenn man dann Fragen stellt, dann stellen Sie Ihre Fragen Jesus Christus, denn er ist der, der Sie begleitet. So lebt man nämlich mit Erfahrungen, die einem zeigen, dass es hinter dem Sterben ein ewiges Leben gibt. So geht man von dem Berg, auf dem man einen Blick hinter die Grenzen des Denkens bekommen hat, auch wieder zurück ins tägliche Leben, begleitet. Amen.